Ich habe mal, also ich sag, habe das manchmal gesagt, bei mir im Unterricht, im AT-Unterricht, die Bibel ist für mich und das Alte Testament ist für mich wie eine Landkarte von Afrika aus dem 17. Jahrhundert. Eine Landkarte mit vielen weißen Flecken, die erforscht werden wollen. Da habe ich meine Schüler angeguckt und gesagt, Herr Brocker, Sie als Alttestamentler, aber genau das macht mir die Bibel kostbar, dass das immer noch für mich ein Buch mit weißen Flecken ist. Und ich gehe nach Afrika und ich nehme euch heute mit nach Afrika in eine andere Welt oder nach Asien, in eine andere Kultur. Wie sehr sich unsere Kultur von der biblischen Kultur unterscheidet, das merken wir an Türken, Syrern, Irakern, die hier leben und die unter Umständen und zum Teil ihre eine Art Parallelkultur hier installieren, ihre Kultur mitbringen und die Leute sind uns einfach nur fremd. Und so fremd sollte uns eigentlich auch die Bibel sein. Und ich hoffe, ich kann euch heute Abend ein bisschen hineinnehmen in die Andersartigkeit der Bibel. Die biblischen Menschen haben keinen Humanismus kennengelernt, die haben keine Renaissance kennengelernt. Ja, Renaissance heißt ja Wiedergeburt des griechisch-römischen Denkens. Und seit der Renaissance sind wir so stark fixiert auf das alte Griechenland schon vorher und haben eine eigene Entwicklung durchgemacht. Die will ich gar nicht schlecht machen. Wir leben so. Wir denken in diesen Kategorien und sind so geprägt. Die meisten von uns machen sich das nicht klar, wie aufgeklärt sie sind. Ja? Und heute werdet ihr merken, wie fremd das Alte Testament uns sein kann und wie lohnend und interessant und spannend, sich in diese andere Welt hineinzuwagen. Ich will noch eins sagen. Alles, was ich sage, sind Beobachtungen und Auswertungen. Aber das ist kein Anspruch, dass wir Europäer Asiaten werden müssen. Geht nicht. Ja, können wir nie werden. Ja. Aber wir müssen wenigstens versuchen, uns in die Andersartigkeit der Bibel hineinzuversetzen. Und dann, das ist dann Theologie, und man nennt die Kunsthermeneutik, das Verstandene in unsere abendländische Welt hinein zu transportieren. Und das heißt dann auch in unseren Glauben. Ja? Heute werde ich nur beim Alten Testament bleiben, morgen auch und am Mittwoch. Aber ich lese natürlich das Alte Testament als Christ, natürlich. Ja. Am Mittwoch werden wir dann zum Neuen Testament kommen und dann wird es auch relevant werden. Und ihr werdet merken, wie wichtig das Alte Testament ist, dass wir, wenn wir es kennen, werden wir unseren christlichen Glauben neu entdecken. Tiefen Dimensionen entdecken, die wir vielleicht vorher nicht so wahrgenommen haben. So, der heilige Gott, der heilige Mensch, den heutigen Abend habe ich überschrieben mit Spucken verboten von aussätzigen Sätten und rituellen Bädern. Als ich einmal, das ist schon jetzt 40 Jahre her, ähnlich, in Griechenland war, da hat mich das verwundert, dass dort im Bus stand, Spucken verboten. Man durfte nicht auf den Boden spucken in den öffentlichen Bussen. Und da habe ich schon gemerkt, dass Griechenland ein bisschen andere Kultur ist als Deutschland. Ja? Und so ist es im Alten Orient völlig selbstverständlich, dass man auf den Boden spuckt oder jemandem, den man nicht leiden kann, ins Gesicht spuckt. Ist uns recht unvertraut. Spucken verboten von aussätzigen Sätteln und rituellen Bädern. Ich muss aber, bevor ich zum Alten Testament komme, ganz kurz, in wenigen Minuten, will ich versuchen darzustellen, wie unsere Dogmatik über Gottes Heiligkeit redet. Und das prägt uns natürlich kolossal. In der Dogmatik werden bis heute Gottes Liebe und Gottes Heiligkeit als Gegensätze betrachtet. Einer der bedeutenden Dogmatiker des 20. Jahrhunderts, Emil Brunner, bekannter Theologe, formuliert das Verhältnis von Gottes Heiligkeit zu seiner Liebe folgendermaßen. Zunächst sagt er, besteht ein scharfer Wesensgegensatz. Denn Heiligkeit ist das Distanzschaffende, Liebe ist das Gemeinschaftsschaffende. Heiligkeit richtet die Schranke auf, Liebe durchbricht die Schranke. Der heilige Gott spricht, ich will alles für mich. Liebe sagt, alles für dich, nichts für mich. Beides ist dabei falsch definiert. Weder sowohl die Heiligkeit, alles für mich, als auch die Liebe. Die Liebe muss auch sagen können, ich brauche auch was und nicht nichts für mich. Das ist Affenliebe. Gut, aber darüber will ich jetzt nicht reden. Ich will das nur so hinstellen. Heiligkeit, alles für mich, Liebe, alles für dich. Diese Unterscheidung ist für Brunner elementar. Denn, so fährt er fort, nur da, wo die Heiligkeit Gottes und das aus ihr, aus der Heiligkeit folgende Gerichtsurteil über den Menschen ganz ernst genommen wird, kann auch die ganze Unbegreiflichkeit der vergebenden Liebe gewürdigt werden. Emil Brunner, Dogmatik, Band 1, zweite Auflage, 1953, Seite 198, folgende. Die Liebe, die Schranken durchbricht, erhalte, sagt Brunner, erst dort ihre geistliche Tiefendimension, wo eine Schranke existiert. Das ist ein guter Gedanke, der ist nicht schlecht. Erst da, wo der Mensch erfährt, dass er von der Heiligkeit Gottes hingerichtet wird, könne er von dessen Liebe aufgerichtet werden. Gnade erfahre nur der Gerichtete, nicht der Gerechte. So entfaltet Gottes Liebe ihre Leuchtkraft nur auf dem Hintergrund des dunklen Gerichts. Des dunklen Gerichts, das mit Heiligkeit Gottes identifiziert wird. Soweit Emil Brunner. Und ich muss sagen, jawohl, es muss gesagt werden, Gottes Liebe entfaltet ihre Leuchtkraft nur auf dem dunklen Hintergrund des Gerichtes. Diese Wortwahl ist korrekt und zutreffend und solche Bestimmung des Beziehungsgeflechtes von Gottes Gnade und Gericht ist eine unaufgebbare Grundlage aller Lehre von der Erlösung. Also im Fachjargon aller Soteriologie. Soter ist der Retter, ja. Die Soteriologie ist die Lehre von der Rettung des Menschen durch Jesus Christus. Nochmal. Die Grundlage ist, dass man die Sünde nicht wegstreichen kann, ja, dass man sagen kann, Gottes Liebe oder muss entfaltet ihre Leuchtkraft nur auf dem dunklen Hintergrund des Gerichtes. Dieser Satz stimmt aber nur dann, wenn man nicht die biblische Rede vom Zorn Gottes und das Wort Zorn in der biblischen Rede vom Gottesgericht durch das Wort Heiligkeit ersetzt. Versteht ihr? Die Bibel redet von Gottes Zorn und Gottes Zorn ist das Motiv für sein Gerichtshandeln. Aber nicht seine Heiligkeit. Nirgendwo in der Bibel wird die Heiligkeit Gottes als Motiv für sein Gerichtshandeln bezeichnet. Und das ist ganz bemerkenswert. Man will offenbar nicht von einem heiligen Gott so eine negative Chiffre wie Zorn in Anspruch nehmen. Gott ist doch der Liebende, der Gute, der Rettende. Und Zorn ist doch eine Eigenschaft, die der Mensch überwinden muss und hinter sich lassen muss. Wie kann man da von Gottes Zorn reden? Die Bibel tut's. Und weil die Bibel von Gottes Zorn redet, dürfen wir nicht aus Gottes Zorn Gottes Heiligkeit machen. Das ist das Problem. Also, wenn wir sagen, auf dem Hintergrund von Gottes Zorn wird die Liebe Gottes und die Unbegreiflichkeit der vergebenen Liebe erkannt, völlig richtig. Aber wir dürfen nicht für Zorn Heiligkeit einsetzen. Das ist der eigentliche Fehler. Und diesen Vorwurf kann man Emil Brunner und Regine Prenter und anderen Dogmatikern nicht ersparen, dass sie in ihrer Begründung von Gottes Gericht mit dessen Heiligkeit gefährlich in den Bibeltext eingreifen, indem sie dort, wo der biblische Mensch von Gottes Zorn redet, einfach Gottes Heiligkeit einsetzen. Damit fährt seit 1500 Jahren oder vielleicht noch länger der theologische Zug der Heiligkeit Gottes in die falsche Richtung. Die verheerenden Folgen erleben wir in unseren Gemeinden. Die biblische Rede von dem heiligen Gott weckt bei uns bedrohliche Assoziationen. Bei wem von euch nicht? Seine Heiligkeit muss Gott richten. Muss er übrigens überhaupt nicht. Da wäre er nicht mehr Gott, wenn er was müsste. Aber Gott kann auch nicht sagen, seine Heiligkeit richtet Gott, sondern in seinem Zorn richtet Gott. Gottes Heiligkeit weckt leider bei uns bedrohliche Assoziationen und morgen werden wir merken, dass Gottes Heiligkeit einen rettenden Akzent hat im Alten Testament. Es gibt zwei Schwerpunkte, heute behandle ich nur den einen Schwerpunkt. Den anderen Schwerpunkt werde ich morgen behandeln. Der ist sowas von toll, so faszinierend. Auf morgen könnt ihr euch freuen wie ein Kind auf Weihnachten. So, aber auch dort, wo die Heiligkeit Jahwes tatsächlich zu einer für Israel bedrohlichen Sache werden kann. Und das muss man sagen, Gottes Heiligkeit kann für Israel zu einer bedrohlichen Sache werden. Aber da dürfen wir nicht einfach unsere dogmatischen Bekenntnisinhalte in die Bibel hineinlesen. Wir müssen zunächst nach den alttestamentlichen Rahmenbedingungen fragen, in denen Jahwes Heiligkeit für Israel zur Gefahr wird. Und darum soll es heute Abend gehen, um die Verstehensbedingungen, die alttestamentlichen Rahmenbedingungen, in denen Jahwes Heiligkeit für Israel zur Gefahr wird, zur Bedrohung wird. Und damit müssen wir also uns sehr in das Alte Testament hineinbegeben und einen längeren Anmarschweg ins Alte Testament unter die Füße nehmen. Und dabei lautet die erste Frage, welche Assoziationen haben denn die alttestamentlichen Menschen gehabt, wenn sie Wörter hörten wie sich heiligen, sich selbst heiligen, ja, oder einen anderen heiligen oder heilig sein? Haben wir das verstanden, was die alttestamentlichen Menschen da assoziierten, was das für den alttestamentlichen Menschen bedeutete, dann können wir klären, ob und wenn ja, wie im Alten Testament die Rede von Jahwe, dem Heiligen Israels, mit Gottes Gericht verbunden wird oder auch mit seiner Gnade verbunden wird. Und ganz zum Schluss, dann am Mittwoch, komme ich zum Neuen Testament. Also, Spucken verboten. Das erste Problem, das sich bei der Frage nach Gottes bedrohender Heiligkeit im Alten Testament stellt, ergibt sich da, wo man die Aussage, dass Gott den Menschen bedroht, mit dessen Heiligkeit in Verbindung bringt. Ein Beispiel. Und zwar gegen den Text in Verbindung bringt. Da kriegen wir Probleme. In 2. Mose 33 wird erzählt, dass Mose sich wünscht, Jahwes Herrlichkeit zu sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen, fragt Mose da. Aber Gott verweigert dies mit der Feststellung, du wirst mein Angesicht nicht sehen, denn kein Mensch schaut mein Angesicht und bleibt am Leben. Es ist eine Paradestelle, mit der begründet wird, warum Gottes Heiligkeit für den Menschen bedrohlich ist. Das Problem? Das Wort Heiligkeit findet sich nicht in diesem Text. Da steht Angesicht und aus Gottes Angesicht machen wir seine Heiligkeit. Von unserem dogmatischen Hintergrundwissen her. Ein Mensch, der Gott ins Gesicht sieht, stirbt. Diese Aussage kann man dem Text entnehmen. Ein Mensch, der Gott ins Gesicht sieht, stirbt. Warum? Weil Gott heilig ist? Wird in dem Text nicht gesagt. Dieses Argument versucht man vergeblich im Umfeld jenes Satzes. Auch im ganzen Kapitel findet man es nicht. Erste Mose 32, Vers 31 heißt es, und Jakob sagte, ja, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und mein Leben ist gerettet worden. Die haben mal denselben Gedanken. Ja, zu Mose sagt Gott, du kannst nicht mein Angesicht sehen. Und der Jakob, der sagt, ich hab's gesehen. Und guckt mal, ich bin immer noch am Leben. Wie erstaunlich. Ja, allerdings als Krüppel. Also, aber der Satz macht klar, Gott ins Angesicht sehen, das ist gefährlich, das kann tödlich sein für den Menschen. In beiden Texten ist nichts von Gottes Heiligkeit gesagt. So, muss ich mich wieder zurechtfinden. Wo man ebenso wenig, also wie hier Angesicht durch Heiligkeit ersetzt werden darf, ist es erlaubt, in anderen alttestamentlichen Texten Gottes Zorn oder Gottes Grimm, Gottes Rache gegen seine Heiligkeit einzutauschen. Diese Begriffe fallen immer wieder. Ja? Gottes Zorn ist erregt, Gottes Grimm bricht auf, Gott will Rache üben. Das sind natürlich ethische Aussagen, die man nicht gerne in der Bibel von Gott lesen will, also streicht man sie und ersetzt sie durch Gottes Heiligkeit. Dann kommt man natürlich, da hat man im Grunde genommen die Bibel kastriert und lebt nur noch mit seinen dogmatischen Aussagen. Für unsere Suche nach Belegen, für eine bedrohende Heiligkeit, und darum geht's jetzt, ich will mit euch suchen, wo gibt es denn Belege dafür, dass Gottes Heiligkeit bedrohlich ist, wenn all diese Texte nichts über Gottes Heiligkeit aussagen. Für unsere Suche können also allein Texte relevant sein, die Gottes bedrohendes Handeln mit seiner Heiligkeit explizit verbinden. Solche Verbindung aber findet sich nie, Achtung, ich werde das später nochmal sagen, morgen. Solche Verbindung, Gottes bedrohliches Handeln, wird nie mit seiner Heiligkeit verbunden. Und wo Gottes Heiligkeit eine bedrohende Angelegenheit ist, hat das nie moralischen Charakter. Ja, da werde ich noch einen halben Abend drauf verwenden, warum heilig keine ethische, moralische Kategorie ist. Und das Zweite ist, wo Gottes Heiligkeit bedrohlich werden kann oder wo Gott dem Menschen bedrohlich werden kann, geht es um die Heiligkeit des Menschen. Der Mensch, der nicht heilig ist, der muss Gott fürchten. Das kann man erkennen. Also, der Mensch, der nicht heilig ist, muss Gottes Gegenwart fürchten. Dass dabei Heiligkeit des Menschen nicht ohne Heiligkeit Gottes gedacht werden muss, Heiligkeit Gottes gedacht werden muss, das zeigen die Aussagen, die Klaus eben schon zitiert hat. Ja. Ihr sollt mir heilig sein oder ihr sollt euch mir als heilig erweisen, denn ich bin heilig. Also da wird die Heiligkeit des Menschen, ihr sollt heilig sein, mit der Heiligkeit Gottes in Verbindung gebracht. Ja? Und von daher könnte man nur ableiten. Alles, was wir aus diesen Texten sagen können über Gottes Heiligkeit, ist eine abgeleitete Aussage. Nie unmittelbar im Alten Testament so formuliert. Seid heilig, denn ich bin heilig. Daraus könnte man im Umkehrschluss schließen, wenn ihr nicht heilig seid, dann kriegt das mit mir, dem heiligen Gott, zu tun. Aber so wird das nie explizit formuliert im Alten Testament. Diese Spur nun führt uns in den Raum des alttestamentlichen Gottesdienstes. Das Fachwort für Gottesdienst im Alten Testament ist Kultus. Jetzt, Kultus ist bei uns natürlich ein schlechter Begriff. Ja. In kommunistischen Ländern wurde Kultus immer für religiöse, also abschätzig für religiöse Handlungen verwendet. Aber in der Fachsprache des Alten Testaments ist Kultus ein ganz sachlicher Begriff. der leitet sich ja von dem lateinischen cholere, pflegen, ab. Ja, cholere, pflegen. Kultus ist das Partizip passiv, das Gepflegte. Das heißt, im alttestamentlichen Gottesdienst geht es nicht drunter und drüber, da macht man nicht, was einem spontan gerade so einfällt, sondern das ist eine ganz gepflegte Angelegenheit, die sich auch nach bestimmten Regeln richtet. Also der Gottesdienst ist ein sehr kunstvolles und von Gott geregeltes Gebilde. Und deswegen kann man mit Recht Kultus sagen. Weil dort im Kultus auch Rituale eine wichtige Rolle spielen, nennt man den Gottesdienst in der Fachsprache auch Ritus oder nennt rituelle Texte, das sind dann immer gottesdienstliche Texte. Ich sage das so, wenn mir das Wort rituell mal über die Lippen kommt, dass ihr Bescheid weiß, dass es sich wisst, dass es um Gottesdienst handelt. So, alttestamentlicher Gottesdienst. Dazu haben wir wenig Beziehung, weil wir sehr individualistisch geprägt sind und der alttestamentliche Gottesdienst ist sehr auf die ganze Gemeinde ausgerichtet. Wir nehmen den alttestamentlichen Gottesdienst lediglich durch die Brille der neutestamentlichen Autoren dar, die aber nicht den alttestamentlichen Gottesdienst beurteilen und verurteilen, sondern den jüdischen ihrer Zeit. Aber nicht nur von daher, sondern auch als Kinder der Aufklärung, als Erben der liberalen Theologie, haben wir den Bezug zum alttestamentlichen Gottesdienstgeschehen verloren. Die alttestamentliche Opferpraxis des priesterlichen Sühnehandelns ist von den aufgeklärten und liberalen Theologen des 19. Jahrhunderts immer nur belächelt worden. Und so ein bisschen lebt das auch in unserem Bewusstsein noch nach, ja, die unsere Geringschätzung für alttestamentliche Opferriten lebt da noch fort. Unsere Unkenntnis von alttestamentlichem Kultus nötigt uns darum, jetzt einen etwas längeren Weg zum altorientalischen Israel zurückzulegen. Ich habe hier extra nicht alttestamentlich gesagt, sondern altorientalischen Israel. Darauf können wir also jetzt nicht verzichten, wenn wir darauf Wert legen, uns nicht vom kirchlichen Dogma, sondern vom Wort Gottes sagen zu lassen, was es mit Gottes Heiligkeit im Alten Testament auf sich hat. Was wir heute behandeln, dient dazu, dass wir morgen zu alttestamentlich tragbaren Ergebnissen kommen. Das heißt, ich will aber heute schon zu Ergebnissen kommen. Ergebnissen, die ihr wirklich nachvollziehen könnt, die euch überdies einen faszinierenden Blick in die Welt dieses alten Buches Altes Testament geben. Und dann uns schließlich ein Stück weit den Blick dafür öffnen, was Gott uns mit Jesus Christus in seinem Sterben auf Golgatha geschenkt hat. Das hängt nämlich ganz, ganz eng zusammen mit alttestamentlichem kultischen Denken, Gottesdienstdenken. Die ergiebigste Fundgrube auf unserer Suche ist das sogenannte Priestergesetz. Das Priestergesetz ist ein Riesenblock, das geht von 2. Mose 25, wo dann und beginnt damit, dass Gott dem Mose sagt, wie die Priesterkleidung und die Stiftshütte und all die Gegenstände darin angefertigt werden sollen. Damit beginnt das Priestergesetz und endet in 4. Mose 10. Also es geht über das letzte Drittel des 2. Buches Mose, dann das ganze 3. Buch Mose bis 4. Mose 10. Ein Riesenkomplex, der sich mit Priestern, mit priesterlichen Leben, priesterlichen Aufgaben, mit Gottesdienst beschäftigt. Und in diesem Riesenwerk wenden wir uns aber nur einem kleinen Ausschnitt zu, der aber sehr wichtig ist, dem sogenannten Heiligkeitsgesetz in 3. Mose 17 bis 26, immerhin 10 Kapitel. Hier nämlich werden die Fragen nach der Heiligkeit von Menschen und Tieren und Sachwerten thematisiert. Da wird über den Heiligkeitscharakter eines Sattels gesprochen oder den Heiligkeitscharakter einer Kuh oder einer Frau. Und der Heiligkeitscharakter eines Sattels oder einer Kuh oder einer Frau oder eines Hauses ergibt sich aus dem Zustand der Reinheit oder Unreinheit. Rein oder unrein sind hier die Schlüsselwörter. Die Frage nach rein und unrein ist nun aber gegen den evangelikalen Konsens keine Sache, Geschwister, der Hygiene. Eine solche Deutung ist erst seit der Aufklärung möglich. Also seitdem der Mensch sich unter Absehung von Gott definiert und damit das Thema Waschung lediglich von der vom praktischen Nutzen her behandelt. Eben im Blick auf das Wohlergehen und Wohlfühlen dessen, der sich wäscht. Zugespitzt auf eine Frage des Wohlgeruchs und der Keimfreiheit des Menschen. Das ist für uns heute Reinigen, die wir uns ohne Gott verstehen können. Im Alten Testament, wo Gott immer eine Rolle spielt, ist ein solches Denken unmöglich. Die Texte des Alten Testamentes lassen gar kein Interesse an einer hygienischen Angelegenheit erkennen, sondern das ist das Reinigen immer eine rituelle Waschung, also ein kultischer Vorgang. Darauf weisen solche Aussagen die rituelle Reinheit als etwas Abscheuliches oder ein Greuel kennzeichnen. Also wenn ihr Elberfelder Bibel lest, ich habe ja versucht im Alten Testament dort die Begriffe möglichst einheitlich wiederzugeben, dass man sie in unterschiedlichen Kontexten wiederfindet. Und so habe ich auch darauf Wert gelegt, dass nicht x-beliebig das Wort Greuel oder, Abscheuliches verwendet wird. Und dann, wenn ihr Elberfelder Bibel lest, werdet ihr merken, Greuel und Abscheuliches kommt immer im gottesdienstlichen Zusammenhang vor. Meistens von Götzendienst, ja? Götzendienst ist immer was Abscheuliches, ein Greuel. Und Greuel und Abscheuliches grenzen automatisch aus der Gemeinschaft Gottes aus. Ganz radikal. Also, Abscheuliches oder Greuel meint in vielen Fällen kultisch unreine Götzenopfer. Und hier nun ist folgende Beobachtung wichtig. Jeder Mensch wird irgendwann mal kultisch unrein und unter Umständen auch dadurch, dass er feststellt, hier aus meiner Haut quillt ein Sekret. Ja? Oder der Blinde, haben ja auch manchmal so, dass in den Augen etwas so Suppe kommt oder sonst wie was. Gonorrhoe könnte es auch sein. Man weiß nicht, was das ist, aber ein Ausfluss oder Schleimfluss kommt immer mal wieder vor. Dann kriegt man einen Schrecken und geht zum Priester und sagt, guck dir das doch mal an, macht dieser Schleimfluss mich kultisch unrein oder nicht? Und dann sagt der Priester, ja, mach dich kultisch unrein. Jetzt muss man warten, bis der Schleimfluss aufhört. Und wenn der Schleimfluss aufgehört hat, dann muss man sich und seine Kleidung und alle Gegenstände im Haus rituell waschen, baden, möglichst mit fließendem Wasser. Hat man das aber gemacht, dann sagt der Priester unter Umständen, je nachdem wie stark die Verunreinigung ist, die kultische Unreinheit, sagt der Priester entweder, wenn es nicht so schlimm ist, du bist wieder rein, die Waschung reicht, oder er sagt, ich muss noch ein Sündopfer für dich bringen. Also für kultische Verunreinigung, die beseitigt wurde durch rituelle Waschungen oder durch den Rückgang des Ausflusses, ja, muss der Priester komischerweise ein Sündopfer bringen. Ba-ba-ba-ba. Kultische Unreinheit ist eine Art von Sünde. Der Priester soll Sühnung für den, der sich gereinigt hat, vor Jahwe erwirken. Da wir auf unser aufgeklärtes Gesundheitsverständnis fixiert sind, überlesen wir die Sünden- und Sühnehinweise allzu leicht. Ja, wir können damit nichts anfangen, dann gehen wir drüber hinweg. Oder wir ärgern uns. Was erlaubt sich Gott, Unreinheit als Sünde zu bezeichnen? Und da, wo wir uns ärgern, ist ja schon prima. Ist ja eigentlich ein Erfolg, ja? Das zeigt, wie fremd uns heutigen die Welt des alttestamentlichen Gottesdienstes geworden ist. Also müssen wir uns, sage ich nochmal etwas ausführlicher, mit dem alttestamentlichen Gottesdienst beschäftigen und dem Begriff heilig darin. Und damit gehe ich einen Schritt weiter und frage, was heißt heilig im Priestergesetz? Oder im Heiligungsgesetz, Heiligkeitsgesetz. Im Alten Testament gibt es grundsätzlich ein doppeltes Sündenverständnis und uns bleibt ist nur noch das eine übrig geblieben. Ja? Es gibt nämlich ein ethisches und ein kultisches Sündenverständnis. Das ethische begegnet uns, das kennen eben die meisten, darauf will ich mich jetzt mal beschränken, auf die 10 Gebote. Zweite Tafel, die sogenannte zweite Tafel der 10 Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht als falscher Zeuge auftreten und so weiter. Du sollst nicht stehlen und nicht begehren fremdes Gut. So, diese ethischen Dinge, die das Zusammenleben des Menschen in Israel, der Menschen in Israel regeln. Ethische Weisungen. Das Besondere an den ethischen Weisungen ist, dass der Mensch immer eine Verantwortung dafür hat, was er tut. Und wenn er gegen die ethischen Weisungen verstoßen hat, wird er im Tor, das ist so der übliche Ort, wo Gericht gesprochen wird, ja, in dem großen Stadttor, meistens 6 bis 8 Meter großer Raum in der Mauer der Stadt, und aus dem Platz davor, das ist der Marktplatz, da wird Gericht gesprochen und dann wird er für seine Unverantwortlichkeit oder sein unverantwortliches Verhalten wird er zur Rechenschaft gezogen, für seine ethischen Vergehen. So viel zum Ethischen, das ist uns vertraut. Der kultische Torah ist uns weniger vertraut. Hier ist zunächst einmal die Sprachregelung wichtig. Der Tatbestand einer kultischen Sünde wird, wie ich schon angedeutet habe, mit dem kultischen Fachwort unrein bezeichnet. Also, wer eine kultische Sünde begangen hat, ist unrein. Das Unberührtsein von kultischer Unreinheit hingegen ist eben rein oder heilig. Wer sich nicht kultisch verunreinigt hat, ist heilig. Seid heilig. Denn ich bin heilig, heißt nichts anderes. Wascht euch rituell. Stellt wieder den Zustand der kultischen Reinheit dar. Durch Waschungen und durch Priester. Wenn Samuel die Ältesten von Bethel auffordert, heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. 1. Samuel 16, Vers 5. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Da meint er nichts anderes, beseitigt durch rituelle Waschungen und oder durch priesterliche Sühnung eure kultische Unreinheit und achtet darauf, dass ihr sie vor dem Gottesdienst oder bis zum Gottesdienst nicht verliert. Bewahrt sie also, damit ihr der Gegenwart Gottes im Opfergottesdienst standhalten könnt. So viel schon mal. Auch dies zeigt, Unreinheit, also kultische Sünde, hat immer etwas mit dem Gottesdienst zu tun, mit dem Opfern. In diesem Fall hier, oder das Opfern und der Gottesdienst ist für den Israeliten nämlich die intimste Begegnung mit Gott. Darauf will ich am Ende noch zu sprechen kommen. Der Gottesdienst ist die unmittelbarste Begegnung des Israeliten mit Gott. Können wir wieder nicht nachvollziehen, für uns ist die stille Zeit vielleicht oder was, aber im Alten Testament ist es der Gottesdienst. So, und weil man im Gottesdienst Gott am nächsten ist, am unmittelbarsten begegnet, kann kultische Unreinheit gefährlich für den alttestamentlichen Menschen werden. Welche Kategorien kultischer Sünde gibt es? Wie wird man denn kultisch unrein? Das möchte ich ganz kurz nennen und dabei immer betonen, das Erstaunliche, dass es eine Sünde ist, also die in zwei Drittel der Fällen mit der Verantwortung des Menschen nichts zu tun hat. Ja, das ist das Fremde an der kultischen Unreinheit. Kontakt mit Blut macht den Menschen unrein. So heißt es in 3. Mose 15, Vers 19, wenn eine Frau eine an Fluss leidende ist und ihr Fluss an ihrem Fleisch Blut ist, also ist die Menses, dann soll sie 7 Tage in ihrer Unreinheit sein. Blutberührung macht sie unrein und 7 Tage lang ist sie dann unrein. Jeder, der sie anrührt, wird bis zum Abend unrein sein. Die Frau 7 Tage, weil die Blutung länger dauert. Und der Mensch, der die Frau anrührt, ist nur bis zum Abend kultisch unrein. Blut macht also kultisch unrein. Berührung mit Leichen macht kultisch unrein. Wer einen Toten berührt, die Leiche irgendeines Menschen, der wird 7 Tage lang unrein sein. 4. Mose 19, Vers 11. Nach Kapitel 5, Vers 2 soll jeder, der eine Leiche berührt und als Unreiner aus dem Lager hinausgeschickt werden. Offenbar doch wohl, um die anderen nicht auch kultisch unrein zu machen. Also Blut, Berührung mit Leichen und dann ist man ganz dicht auch bei Tierkadavern. Das sind ja auch eine Form von Leichen. So sagt Hesekiel als Priester: Siehe, ich habe mich nie kultisch unrein gemacht. Weder Aas noch Zerrissenes habe ich gegessen. Von meiner Jugendzeit bis jetzt. Und 2. Mose 22, Vers 30 zeigt zugleich, was im Alten Testament heilige Menschen sind. Solche, die sich nicht durch Aas Genuss unrein gemacht haben. Also, das wird dort deutlich gesagt. Wer sich nicht durch Aas Genuss unrein gemacht hat, ist heilig. Auch keine ethische Kategorie, sondern wieder eine kultische Kategorie. Dann Ausfluss hatten wir schon, ja? Wenn irgendein Sekret den Körper verlässt. Und schließlich Aussatz. Das sind so Hautausschläge, von denen es sehr, sehr viele gibt. Und jeder Hautausschlag bringt erstmal Schrecken mit sich, aber nicht jeder Hautausschlag macht auch kultisch unrein. Da geht man wieder zum Priester, dafür ist er da, der muss das Spezialwissen haben und sagt, guck dir mal hier meine Haut aus an, das ist so, so und so und so. Und dann hat der Priester bestimmte Kriterien, die werden auch im 3. Buch Mose genannt. Und wenn diese Kriterien zutreffen, dann sagt er, es ist ein Aussatz oder es ist eine Krätze, die kultisch unrein macht. Unrein bist du. Und dann darf der nicht mehr in Gottesdienst gehen. Und jeder, der ihn anfasst, wird auch kultisch unrein. Wenn dann die Krätze wieder zurückgeht, dann geht der Mann wieder in das, oder die Frau zum Priester, lässt sich begutachten, so lange, bis der Priester sagt, das ist alles jetzt weg. Jetzt kannst du dich rituell waschen und in bestimmten Fällen kommst du wieder zu mir und dann bringst du mir ein Reinigungsopfer, damit du wieder ganz heilig bist, also kultisch rein bist. Außerdem, und Lepra, das ist ein Spezialfall. Ja, aber nicht jeder Aussatz ist eben Lepra. Lepra ist eben der Spezialfall einer kultischen Unreinheit, von der der Mensch nicht mehr gesund werden kann. Da gibt's keine Heilung für Leprakranke. Und die sind dann also ihr Leben lang kultisch unrein. Das ist ihr Elend. Ja. Das will ich jetzt nicht vorlesen, könnte alles nachlesen. Wenn man mit Exkrementen in Berührung kommt, ist man kultisch unrein. Wie auch immer und wie das gehandhabt wird. Ja, es wird für die Israeliten gesagt, dass man einen Platz außerhalb des Lagers aufsuchen soll. Da soll man sich ein Loch graben und da kann man dann sein Geschäft reinsetzen und das dann wieder zudecken. Und weiß nicht, ob man dann bis zum Abend warten muss, bis man wieder ins Lager kommt. Jedenfalls ist das so eine Bestimmung. Männlicher Samen ohne Geschlechtsverkehr macht kultisch unrein. Diese Weisung können wir nachlesen in 3. Mose 15, Vers 16 und 22, Vers 4, 5. Mose 23, 10 bis 12. All das kann über den Hebräer als unbewusste Sünde kommen, die sich der Verantwortung des bewussten Tuns mehrheitlich entzieht. Verirrungen oder Irrtümlichkeiten, aus Versehen Getanes. Wer bemerkt sie? Von verborgenen Sünden lass mich frei bleiben oder unschuldig sein, heißt es im Psalm 19, Vers 13. Und das ist was anderes, als wenn ich vergessen hätte zu bezahlen oder wenn ich aus Versehen eine falsche Auskunft gegeben habe, die nicht stimmt und mich dann sozusagen der Lüge schuldig gemacht hätte. Nee, das sind immer die kultischen Verunreinigungen, deren man sich nicht bewusst geworden ist. Warum hat mir keiner gesagt, warum hast du mir nicht gesagt, dass du kultisch unrein bist? Jetzt habe ich dir die Hand gegeben, hat mich auch kultisch unrein gemacht. Ja? So. Die zweite Kategorie, beim Kinderzeugen wurde der Vater wie die Mutter unrein. Hier begegnet der Mensch, das Ehepaar, der Schöpfungsordnung oder der Kultur. Gott hat ja gesagt, seid fruchtbar und vermehrt euch. Komisch, nicht? Und jetzt wird bei jeder Zeugung eines Kindes das Ehepaar kultisch unrein, weil natürlich Mann und Frau mit dem männlichen Samen in Berührung kommen. Für uns heute ist dieser Gedanke, hierbei sei Sünde im Spiel, besonders anstößig, eben weil Gott das ja in seiner Schöpfung den Menschen aufträgt, fruchtbar zu sein. Aber ich habe mal in Rumänien, habe ich 10 Jahre lang auch Unterricht gegeben und habe dann meistens in einer ehemaligen jüdischen Villa gewohnt. Und da war neben dem Elternschlafzimmer direkt das Badezimmer. Dann konnte man sich immer kultisch sofort reinigen. Aber auch in abgeschwächter Weise gehört hier auch wahrscheinlich hinzu die Verunreinigung durch Berührung mit Leichen. In der antiken israelischen Gesellschaft ist es ja einfach Pflicht gewesen, durch festgelegte Trauerrituale den Toten die gebührende Ehre zu erweisen. Und dieser Pflicht konnte man sich nicht entziehen. Man musste also den Toten einbalsamieren, in Gewänder kleiden. Man musste ihn zu Grabe tragen. Und immer hat man sich mit dem Toten, ist man mit dem Toten in Berührung gekommen und war kultisch unrein. Was kann der arme Mensch denn dafür, müssen wir fragen. Was wird denn daran an Sünde erkennbar? Und schließlich in der dritten Kategorie, da ist in gewisser Weise ein eigenverantwortliches Handeln gefordert. Da geht es nämlich um das Essen von Tieren, von kultisch unreinen Tieren oder auch Berühren von kultisch unreinen Tieren. Das ist eine ewig lange Liste und die Tiere benennt, die nicht gegessen werden dürfen. Und wir behandeln das meistens, deswegen gehe ich jetzt doch mal darauf ein, wir behandeln es ja meistens als eine Art Speiseverbot, ja, oder Volksernährungsregel. Oder wir sagen, naja, das Schwein ist ja natürlich auch, Schweinefleisch verdirbt schnell und hat alle möglichen negativen Auswirkungen, aber dann muss man fragen, warum darf man nicht den Hasen essen? Oder einen leckeren Aal? Oder Wels? Und alle möglichen anderen Tiere, ja, deren Fleisch gesund ist und sehr nahrhaft ist und auch gut schmeckt. Das hat eben etwas mit der kultischen Verunreinigung zu tun. Hätte Schwein lediglich als gesundheitsschädigend gegolten, wäre es für unser aufgeklärtes Denken kaum nachvollziehbar, warum man kein Wels oder Aals essen durfte. Oder nichts von Pferd und Esel. Oder von Hase und Klippdachs. Das sind ja alles Gefahren, Fleischsorten, die keine Gefahr darstellen. Vor allem aber widerspricht die Tatsache, dass die Berührung mit den Tieren schon kultisch verunreinigt, widerspricht ja der Genussregel. Ja? Aber hier will ich auf gestern zurückweisen. Versteht ihr, wie jeder Jude es hören musste, wenn er hört, der verlorene Sohn, der frisst da von dem Schweinefraß und füllt seinen Bauch mit diesen stinkenden Träbern, die die Schweine fressen, der einverleibt sich geradezu die Unreinheit, die kultische Unreinheit des Schweins, dieser verlorene Sohn. Ja? Und der Vater sagt völlig mit Recht, als der Sohn zurückkommt, mein Sohn war tot. Das ist nämlich die Folge, Trennung von Gott. Wer ein Schwein ist, ist von Gott getrennt. Wer andere kultisch unreine Tiere ist, ist von Gott getrennt. Vielleicht, und dann ist mir aufgefallen, es sind immer alles Fleisch- und aasfressende Tiere, die man auch nicht essen darf. Wie der Geier und der Rabe oder der Adler. Es gibt eigentlich nur ein Wort für Geier und Adler im Hebräischen, Nescher. Und dann die Raubtiere alle, Löwe, Bär und so weiter, dürfen nicht verzehrt werden, weil sie ihrerseits ja wieder andere Tiere reißen und Kadaver, Leichen fressen, wenn man so will. Und dann haben die sich an den Leichen kultisch verunreinigt und der Mensch, der diese Tiere isst, der kann sich auch nur noch kultisch verunreinigen. Ja? So, das steckt hinter diesem Gebrauch, hinter dem Verbot, kultisch unreine Tiere nicht zu essen. Aber man kann auch sagen, bei einigen Bei einigen Tieren steckt dahinter tatsächlich die Warnung vor Fremdkulten. Und hier kann man auch sagen, warum wird der Mensch bei der Berührung eines Toten kultisch unrein oder bei der Zeugung eines Kindes? Im alten Israel ist Zeugen eines Kindes immer ein religiöses Geschehen. Dazu berufen die Kanaäer die Kraft der Fruchtbarkeitsgötter. Ja? Und Jahwe hat jetzt verboten, ihr werdet euch auf keinen Fall an diesen Fruchtbarkeitsriten beteiligen, ja, wo sexualorgiastische Gottesdienste gefeiert werden zwischen den Gottesdienstbesucher und dem Priesterpersonal. Was will man damit? Man will damit die fruchtbarkeitswirkende Kraft der Gottheit sich einverleiben durch den Sexualakt. Und das ist aber, das ist in Kanaan ganz weit verbreitet und woanders auch. Und das ist aber radikal verboten. Und vielleicht kann man auch sagen, von daher ist eben das Zeugen eines Kindes macht den Menschen kultisch unrein. Er setzt sie nicht mit den Göttern in Verbindung. Er trennt gerade zu. Oder die Totenkulte. Im 5. Buch Mose wird ganz klar und immer wieder verboten, du sollst dich nicht mit Totengeistern einlassen. Also die Toten haben immer eine Kraft und eine Macht über die Lebenden im alten Israel, im alten Orient. Und Totenkulte werden radikal verboten. Und der Totenkult ist immer im Grunde genommen für den, der einen in Israels Umwelt einen Verwandten beerdigt, ja, es ist immer der Versuch, sich mit diesem Totengeist gutzustellen oder sich der Kraft und Macht, die der Totengeist hat, auch anzueignen, sich zunutze zu machen. Also Beerdigungen und Zeugungen sind weit verbreitet gottesdienstliche rituelle Vorgänge. Ja. Und jetzt sagt Gott, nix da mit gottesdienstlichen Vorgängen. Es ist ein rein weltliches Geschehen, ja, der Tod. Die Totenklage ist interessanterweise, wird nie in das Gebet aufgenommen, anders als bei uns Christen. Ja. Warum? Weil Totenklage immer einen heidnischen, gottesdienstlichen Kontext hat. Ja. Und hier verweigert Jahwe seinem Volk jede Berührung mit solchen Fremdkulten. Jetzt zu einem weiteren Problem. Ansteckungsgefahr habe ich das überschrieben. Für uns aufgeklärte Europäer ist das ja total fremd, dass man einen kultisch Unreinen nur anzufassen braucht und dann ist man selber kultisch unrein geworden. Also, das habe ich euch im Unterricht erzählt, ja, ein Bauer ist auf dem Feld und seine Frau sagt, es geht mir heute nach der Weiberweise. Nein, hat sie ihm gerade nicht gesagt, sondern verschwindet, weil es ihr nach der Weiberweise ergangen ist und sie nicht weiterarbeiten kann. Ja? Und der Mann, der weiß es nicht, der wundert sich nur, meine Frau ist schon mal nach Hause gegangen, vielleicht Essen kochen, kommt müde von der Arbeit, setzt sich auf den Stuhl. Ach, sagt die Frau, ich habe ganz vergessen, dass ich kultisch unrein bin. Ich habe heute meine Menses. Und jetzt hat sich auch kultisch unrein gemacht. Ja, sagt der Mann, hättest du mir wirklich sagen können. Ja, das darf ich nicht rausgeben, das heute Abend. Und keinen Menschen in die Hand geben. Jetzt habe ich mich an dem Stuhl, auf dem du gesessen hast, habe ich mich kultisch verunreinigt. Und das ist auch der Grund, weshalb verboten wird im 3. Buch Mose, Kapitel 15, andere Menschen anzuspucken. Der kultisch Unreine, ja, der einen anderen, seinen Erzfeind sieht, der könnte auf die Idee kommen, jetzt spucke ich dir mal ins Gesicht, dann ist er auch kultisch unrein und darf bis heute Abend nicht raus. Ja. Oder heute Abend gibt's eine Versteigerung auf dem Markt. Ja. Ich spuck den an, dann darf er nicht raus und meine Frau macht das Geschäft. So. Du sollst, wenn du kultisch unrein bist, darfst du keine Menschen anspucken. Nicht das Anspucken, das Hygienische ist das Wichtige, sondern dass der Mann dann auch von Gott getrennt ist. Oder alles, worauf der kultisch Unreine gesessen hat, sei es Stuhl oder Sattel, Eselsattel oder Pferdesattel, ist kultisch unrein geworden. Und dann gehst du zu deinem Nachbarn und sagst so, mein Sattel ist mir kaputt gekommen, kann ich mir mal von dir einen ausleihen? Und der denkt gerade nicht dran, dass er auf dem Sattel gesessen hat als kultisch Unreiner, gibt dem Nachbarn den. Und als der Nachbar zurückkommt, dann sagt der Mann, der den Sattel verliehen hat, tut mir leid, jetzt bist du kultisch unrein. Aber nur bis heute Abend. Kannst dich trösten. Ist schon Nachmittag. Unreine, kultisch rituell unreine Sättel gibt es. Dann gibt es Ausschlag am Haus ist vielleicht eine Art von Schimmel. Der Priester sagt, ja, der Schimmel macht das Haus kultisch unrein. Dann muss man das Haus reinigen und wenn der Schimmel nicht weggeht, muss man es einreißen. Naja, die haben nicht solche Häuser gebaut wie in Deutschland. War nicht so eine Katastrophe. Aber immerhin, Lehmhäuser waren auch schon ganz schön aufwendig. Oder es gibt Kleidungsstücke, die kriegen einen Aussatz. Ja, die kriegen ja nicht Lepra, aber da wird auch das Wort Aussatz verwendet. Und dann sagt der Priester, ja, dieses Kleidungsstück ist kultisch unrein. Ja, dieser Aussatz macht kultisch unrein. Da kann man das Kleidungsstück verbrennen. Oder irgendwie durch Waschungen hinkriegen. Alle Geräte, die kultisch unrein geworden sind, durch Berühren, die Tongeräte muss man kaputt machen und neue bauen. Und nur die Holzgeräte, die sind kostbar. Die kann man, da braucht man offenbar länger, um die herzustellen und die kann man auch nicht so schnell ersetzen. Die darf man durch rituelle Waschungen wieder in den Zustand der kultischen Reinheit versetzen. Ansteckungsgefahr. Und jetzt das Eigentliche, was uns für uns nachher wichtig ist, wenn wir verstehen wollen, was Paulus mit der Zwischenwand der Umzäunung zwischen Juden und dem Rest der Welt meinen. Da die Heiden ja immer Götzenopfer feiern, sind sie eo ipso kultisch unrein. Und wenn jetzt der Jude einen Heiden besucht, der braucht nur die Türklinke runterzudrücken, der hat die kultisch unreine Tür angefasst. Ja, alles in dem Haus ist ja kultisch unrein, ne? Und ist ja kultisch unrein geworden. Und erst wenn ein Heide kommt, den begrüßt man natürlich nicht, weil man sich ja kultisch unrein macht. Ja? Und darum sagt der Petrus, als er zum Cornelius gehen soll, Römer, kultisch unrein? Ohne mich, lieber Freund. Klingen wir beim Nachbarn, vielleicht geht der derzeit im kultisch unreinen Heiden, aber ich nicht. Hätte er nicht diese Vision gehabt, dass Jesus ihm sagt, ist kultisch unreines, wäre er nie gegangen. Denn zu einem Heiden geht ein Jude nicht. Der wäre er sofort kultisch verunreinigt. Und das hieße, er hätte keine Gemeinschaft mehr mit Gott. Das ist die Gefahr. Die zweite Gefahr ist, wenn jemand kultisch unrein wird, ich kürze es ab, mache alles aus dem Kopf. Und hier ist es eben wichtig, dass die kultische Unreinheit etwas mit Gottesdienst zu tun hat. Ja? Im Gottesdienst, das will ich jetzt mal kurz anmalen. Alter Orient. Israel ist ein Volk im alten Orient und hat Anteil an der Weltvorstellung des alten Orients. Nicht an der aristotelischen Weltvorstellung, siebenstufiges Gebäude, ja, was wir bis Galileo geglaubt haben. Ja. Im alten Orient ist die Weltvorstellung folgende. Da gibt es immer einen heiligen Bereich. Das ist der Bereich Gottes. Man nennt ihn den profanen Bereich. Profan ist das Gegenteil von heilig. Ja, das ist der profane Bereich des Menschen, des menschlichen Lebens, die menschliche Welt. Und der Mensch kann grundsätzlich nicht in den heiligen Bereich Gottes eindringen. Dies ist grundsätzlich getrennt nach dem Sündenfall. Das behandle ich dann morgen. Ja? Nach dem Sündenfall, nach der Vertreibung aus dem Garten Eden, ja, wenn man so will, ist dem Menschen es nicht mehr möglich, in die Welt Gottes einzudringen. Tut er es doch, greift sich Gott denjenigen und wie Achan überlebt derjenige das nicht. Ja. Der Achan dringt unerlaubt aus dem profanen Bereich seines Lebens in den heiligen oder hochheiligen Bereich Gottes ein und verfällt dem Hochheiligen. Wisst ihr, was Bann heißt? Das habe ich mir jetzt verkniffen, das wäre das vierte Thema gewesen. Bann heißt im Hebräischen Cherem. Und das hat was mit dem arabischen Wort Cherem zu tun. Der Cherem ist der absolut der Tabubereich des Königs, in dem seine Frauen sind. Da darf kein anderer rein. Wer den Harem des Königs betritt, stirbt. Der ist dem Bann des Königs verfallen. Und dieses Denken ist auch überall im alten Orient zwischen Gott und Menschen. Wer in Gottes Welt eindringt, ohne kultisch rein zu sein, der ist dem Bann verfallen. So 77 Leute, die offenbar Philister waren, die Jahwe auf der Bundeslade oder die Bundeslade sehen und dem Bann verfallen, weil sie sozusagen als Unheilige in den Bereich Gottes eingedrungen sind. Ja? Jetzt gibt es aber die Chance für Israel. Ach so. Und die Magie, ich sag mal, die altorientalischen, antiken Religionen sind alles magische Religionen. Die Magie hat jetzt immer das Bestreben, dass der Mensch hier sich reinschleicht durch Beschwörungsformeln, durch magisch angewendete Namensausrufung und so weiter, dann hier in Macht über die Gottheit zu erlangen und sich ein Stückchen Kraft von der Gottheit herunterzuziehen. So eben die kananäischen Gottesdienste, ja, indem man sexualorgiastisch miteinander umgeht, im Geschlechtsverkehr, der Priester stellt die Gottheit dar, holt sich die Frau, das wirft ja Hosea den israelitischen Frauen vor. Ja, ihr geht alle in die Gottesdienste, um euch da die Fruchtbarkeitskraft des Baal von dem Priester geben zu lassen. Das ist Magie. Man holt sich aus der Gottheit die Kraft eigenmächtig raus. Ja, aber in Israel gibt es den Tempel. Und der Tempel oder das Heiligtum, Stiftshütte, wie man es auch sagen will, verbindet Gottes Welt mit der profanen Welt. Versteht ihr? Jetzt habt ihr verstanden, was Mittler meint. Der Priester vermittelt, weil er geweiht ist, geheiligt ist, eine Heiligung besonderer Art hat und darum in besonderer Weise Gott gehört, zu Gott gehört, unter seiner Verfügung steht, der Priester kann eine Begegnung Israels mit Gott hier im Heiligtum vermitteln. Und auf einmal ist durch den Priester die Welt hier, die Welt Gottes, porös geworden zu der Welt des Menschen hin. Die wird im Heiligtum porös. Nee, das war falsch. Das hätte ich machen müssen. Das ist porös geworden. Nicht die Wand des Tempels. Verzeihung. Also, und jetzt kann man ganz grob, ich schematisiere jetzt ganz stark. Im Jerusalemer Tempel ist das hier sozusagen das Allerheiligste. Hier darf der Hohepriester einmal rein und Gott begegnen. Und in dieser Gottesbegegnung im Alten Testament gibt es ganz viele solche, da dürfen viele Priester ins Allerheiligste gehen, wenn die Israeliten eine Frage haben, soll ich das machen oder soll ich das machen? Gehen sie zum Priester und sagen, ich weiß nicht, was ich machen soll, kannst du mal Gott fragen? Ja, da darf ich zum Beispiel, durch das leinene Ephod. Soll ich hier in der Stadt bleiben? Werden mich die Bewohner der Stadt an Saul ausliefern oder soll ich gehen, weil die mich ausliefern? Werden die mich schützen oder mich ausliefern? Da geht der Abiatar mit dem Ephod zu Gott. Hier in diesem Bereich sozusagen, ohne Tempel, in diesem Fall Ausnahmezustand, fragt Gott und Gott sagt, David, verschwinde, die werden dich verraten. Und so gibt es ganz viele Möglichkeiten im Alten Testament, den Willen Gottes zu erfragen. Man geht zum Priester, der Priester geht zu Gott, gibt Gott die Frage vor, das sind immer so Ja-Nein-Antworten, ja. Also alle diese Befragungen im Alten Testament gehen auf Ja-Nein-Antworten hinaus und der Priester sagt dann, ja, du darfst oder du sollst nicht. Das hat mir Gott gesagt. Also der vermittelt auch im alltäglichen Leben eine Begegnung des Israeliten mit Gott. Aber im Gottesdienst, wo hier die ganze Gemeinde steht, ja, versammelt ist und hier auf der anderen Seite im Allerheiligsten Jahwe gegenwärtig ist. Still, heißt es einmal bei einem Propheten, ich weiß nicht mehr bei wem. Jahwe kommt. Und mit ihm die Myriaden seiner Heiligen. Ein ganz, ganz gefährlicher Augenblick, dass der heilige Jahwe hier jetzt in den Gottesdienst kommt. Und das bedeutet, wir sind da hoffentlich alle kultisch rein. Ist hier jemand unter uns, der sich nicht kultisch gereinigt hat? So, stellt euch vor, die Stühle haben ja alle so schön Verbindung, nicht? Ein Einzelner hier ist kultisch und rein. Und alle sind es auch geworden. Denn die Stühle haben eine Verbindung. Oder man steht im Gottesdienst dicht an dicht. Ja? Und nur ein Einziger braucht da zu sein. Alle, die er berührt oder die andere berührt haben, die ihn berührt haben, sind automatisch kultisch unrein geworden. Und das kann gefährlich werden. Die ganze Gemeinde kann dadurch sterben. Das ist die bedrohliche Heiligkeit Gottes. Wenn der Unheilige, der kultisch unreine Mensch, der von Gott getrennt ist, schlimmer als durch ethische Sünde getrennt ist, radikal, ausgeschlossen aus der Gemeinschaft mit Gott und den Menschen, wenn der sich in den Gottesdienst wagt und alle anderen kultisch verunreinigt. Ich komme aus der exklusiven Versammlung, da bist du. Wisst ihr, warum wir die anderen nicht am Brotbrechen teilnehmen lassen? Ich habe das in manchen Gemeinden gehört. In der Kirche wird der Kelch verunreinigt. Dann trinkt einer aus der Kirche zu uns, der ist unrein, trinkt an unserem Kelch mit und wir alle werden auch unrein. Also darf keiner bei uns Abendmahl feiern, der nicht zur dabistischen Versammlung gehört. Die sind ja kultisch unrein und die stecken mit uns mit ihrer kultischen Unreinheit an. Ein ganz alttestamentliches Denken. Jetzt könnt ihr euch auf Mittwoch freuen, wo ich das vom Kreuz her darstelle, dass das nicht mehr gelten kann und nicht mehr gilt und auch nicht mehr gelten darf. Ja? Aber jetzt versteht ihr, warum hier die intimste Begegnung zwischen Israel und Jahwe stattfindet. Jahwe kommt in die Welt, also die Welt Jahwes berührt sozusagen die Welt des Menschen. Und das ist ganz gefährlich, sofern der Israelit kultisch verunreinigt ist. Durch Blutberührung, Leichenberührung oder sonst wie irgendwas anderes, Geschlechtsverkehr. Und deswegen sagt der Mose dort am Berg Gottes, heiligt euch auf morgen, wascht eure Kleider, also reinigt euch rituell und niemand nahe einer Frau. Ja, das sind natürlich die großen Gefahren, kultisch unrein zu werden. Denn wenn ihr jetzt als kultisch Unreine dem heiligen Gott, der da auf dem Berg begegnet, auf diesen trefft, dann überlebt ihr das nicht. Im gnädigsten Fall noch wird der ganze, wir überleben die Menschen, aber der Gottesdienst wird nicht angerechnet. All die Opfer sind vergeblich gegeben. Ja, dann kommt, sagt Gott, dieses ist kein wohlgefälliger Geruch oder ich werde es nicht gnädig betrachten und so weiter. Das Opfer gilt nicht vor mir, wenn da ein kultisch Unreiner in der Gemeinde ist. Das ist kultische Reinheit und kultische Unreinheit, die bezeichnet, benennt eine absolute Trennung des Menschen von Gott. Und hier ist eben gerade die Lepra das Allerschlimmste. Die armen Leprakranken, die sind nicht nur sozial isoliert, die sind nicht nur krank, dass sie nach und nach sich ihre Finger und Füße abfaulen lassen. Ja, sie sind vor allen Dingen, was viel, viel schlimmer ist, bis zu ihrem Lebensende nicht mehr in der Lage, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Sie dürfen nie in den Gottesdienst, sie dürfen nie Gott begegnen. Sie sind immer aus der Heilsgemeinschaft ausgeschlossen. Bei lebendigem Leibe Tote. Ja. Und das ist das Elend. Und ich werde auch noch darauf zu sprechen kommen, was es im Neuen Testament bedeutet, wenn Jesus Aussätzige heilt. Das nur im Vorgriff, um euch neugierig zu machen. Ja. Gut, das sieht jetzt alles sehr bedrohlich aus. Ja, die Heiligkeit Gottes, und das ist auch eine bedrohliche Angelegenheit. Ich will damit schließen, das, was du gesagt hast, 3. Mose 19, Vers so und so, wo Gott sagt, seid heilig. Nein, das muss ich mir raufschlagen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Da war ich das. Das will ich euch noch vorlesen. Hier. Was habe ich denn hier? 13, 14. Das ist so ein schöner Text. 3. Mose 19, Vers 36. Damit mache ich Schluss. Und davon lebt ihm auch der Israelit, von dieser Zusage. 19, Vers 36, da heißt es, ich bin Jahwe, euer Gott. Nee, ist was anderes. Der ich euch dem Land Ägypten heraus. Geführt habe. Darin hat Gott sein Volk geheiligt. So sollt ihr euch heiligen, also rituell waschen, und sollt heilig bleiben, rituell rein bleiben, denn ich bin Jahwe, euer Gott, und so sollt ihr meine Ordnungen, nämlich die Reinigungsordnungen, einhalten und sie tun. Ich bin Jahwe, der euch heiligt. Ich bin Jahwe, der euch heiligt. Und dann an einer Stelle heißt es, ich habe euch geheiligt in der Rettung aus Ägypten. Mal sehen, vielleicht finde ich das hier, 20, Vers 8b. Ah ja, das habe ich schon vorgelesen. Und 26. Ihr sollt mir heilig sein oder mir euch, ihr sollt euch mir als heilig erweisen, denn ich bin heilig, ich Jahwe. Und ich habe euch von den Völkern ausgesondert, um mir zu gehören. Das heißt so viel wie um heilig zu sein. Darin hat also Gott hat in seiner Aussenderung Israels aus den Völkern, in seiner Rettung aus Ägypten, hat Gott sein Volk geheiligt. Ich heilige euch. Und das ist also auch eine Gabe Gottes. Und darum kann heilig sein und sich heiligen niemals eine ethische Kategorie sein. Mehr beten, mehr evangelisieren, nicht lügen und was weiß ich nicht. Den anderen helfen, wie der St. Martin, komme ich noch drauf. Ja? Und dann heilig gesprochen werden, so wie die Mutter Teresa, die dann in Indien, die hat ja vieles geleistet. Ja, aber dass sie dafür heilig gesprochen wird, das zeigt, dass dann ein völlig falscher, nämlich ethischer Heiligungs- und Heiligkeitsbegriff dahinter steckt. Heiligkeit ist keine ethische Kategorie, sondern etwas, das Gott seinem Volk geschenkt hat, nämlich in der Gemeinschaft mit ihm. Und das ist das Komische darauf, das werde ich jetzt morgen behandeln. Warum kommt es denn, dass ein Israelit sich immer kultisch verunreinigen kann, dass er nicht ein für alle Mal diese Gemeinschaft mit Jahwe hat? Ja? Dem wollen wir dann morgen nachgehen. Aber damit will ich heute schließen. Und das könnt ihr mit nach Hause nehmen, dass schon Gott im Alten Testament das Subjekt der Heiligung ist. Er hat sein Volk geheiligt, also in seine Gemeinschaft genommen. Und die Israeliten sollen alles daran setzen, dass diese Gemeinschaft nicht zerstört wird. Und wo sie durch rituelle Sünde, für die der Israelit ja nichts kann, doch unterbrochen ist, soll der Israelit sich bemühen, so schnell wie möglich durch rituelle Waschungen oder durch die priesterliche Vermittlung wieder in die Heiligkeit Gottes einzutreten. Und er weiß, wenn die rituelle Waschung gewesen ist, der Priester hat mir gesagt, du bist rein, du bist heilig, dann bin ich auch wieder heilig. So einfach ist das. Danke für euer Zuhören. Für eure Geduld.